Ja, jetzt haben wir noch die zweite Hälfte der Offenbarung vor uns. Ich hoffe, dass noch ein bisschen Aufnahmefähigkeit vorhanden ist, nach den Masseninformationen, die doch unvermeidlich sind. Wir haben also gesehen, das möchte ich nochmal sehr deutlich unterstreichen, dass mit Kapitel 11, dem letzten Vers, eigentlich der Zeitpunkt erreicht ist, wo das tausendjährige Reich beginnt, wo die Menschen, die 24 Ältesten, loben und danken dafür, dass Gott seine Herrschaft angetreten hat. Und das ist ja klar, dass es dabei um eine besondere Herrschaft geht, denn Gottes Herrschaft, die allgemein über die Schöpfung ist, die wird ja nicht erst angetreten, sondern die dauert vom Anfang bis zum Ende der Schöpfung. Es geht hier also um das tausendjährige Reich. Und dann sehen wir in Kapitel 12. Ein neues Bild. Das heißt also, dass jetzt ab Kapitel 12, Offenbarung 12, es nicht weitergeht, denn es geht hier nicht um das tausendjährige Reich, das wird erst in Kapitel 20 behandelt, ab Kapitel 20, sondern dass jetzt eine Retrospektive, ein Rückblick gemacht wird auf die letzte Zeit der erst dieser Woche von 7 Jahren, sprich auf die letzten 3,5 Jahre von diesen 7 Jahren, die von den Wochen Daniel 9, Vers 25 noch übrig sind. Und da wird uns als erstes das Volk Israel vorgestellt in Kapitel 12. Sie wird vorgestellt als eine Frau. Eine Frau, die mit verschiedenen Kennzeichen, Attributen versehen ist, die deutlich machen, dass es sich tatsächlich hier um eine Darstellung des Volkes Israel handelt. Und das wird dadurch deutlich gemacht, dass diese Frau ein Kind gebiert. Dieses Kind ist niemand anders als der Herr Jesus, der ja aus Israel hervorgegangen ist. Und wir sehen, dass dann gesagt wird, dass der Drache, einerseits der Teufel, andererseits ein Bild des Römischen Reiches, diese Frau und vor allen Dingen das Kind, das sie geboren hat, verschlingen will. Vers 4, 12 Vers 4, und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlinge. Wir wissen ja aus vielen Begebenheiten des Neuen Testamentes, wie man versucht hat, den Herrn Jesus zu beseitigen und es so menschlich gesehen auch eigentlich geschafft hat, nicht? Kreuzige ihn, das wurde erfüllt. Damit wurde nur die Voraussage Gottes erfüllt, dass der Messias weggetan würde und nichts haben würde. Wir dürfen ja nie vergessen, dass der Herr Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, eigentlich 2 große, darf ich mal sagen, Aufgabenbereiche hat. Der eine ist, dass er der Messias für das Volk Israel ist. Der Gesalbte, der König Israels, auf den das Volk immer gewartet hat und immer noch jetzt wartet. Das ist die eine Aufgabe. Das ist aber eine irdische Aufgabe. Denn das Volk Israel, das wird nur so lange bestehen, wie die Erde besteht. Danach nicht mehr. In der Ewigkeit gibt es keine Völker und keine Unterschiede mehr. Da gibt es nur noch den Unterschied zwischen den Erlösten und den Nichterlösten. Die zweite Aufgabe des Herrn, die eigentlich die wichtigere und größere ist, davon sind wir, die wir an ihn glauben, alle in den Nutznießer, dass er der Heiland der Welt geworden ist. Das sind aber 2 unterschiedliche Herrlichkeiten und Aufgaben des Herrn, die wir auch im Worte Gottes immer unterschieden finden. Und die eine Aufgabe, dass der Herr Jesus als Messias für das Volk Israel gekommen ist, die hat er ja tatsächlich nicht ausgeführt, als er damals auf der Erde war. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Diesen König, den wollen wir nicht haben, haben sie gesagt. Und dann hat Gott gesagt, gut, ich sage das mal ganz einfach, dann nicht. Aber denkt nicht, dass damit alles vorbei ist. Dann werde ich jetzt meinen ewigen Plan zur Rettung der ganzen Welt offenbaren und derselbe Herr, den ihr ans Kreuz geschlagen habt, der wird der Erlöser der ganzen Welt werden. Das heißt für alle, natürlich nicht werden alle erlöst werden. Das heißt, er ist da für die ganze Welt, die Sühnung für alle getan, aber Teil hat natürlich nur der, sonst brauchen wir kein Evangelium zu verkündigen, der auch wirklich daran glaubt. Und das ist, was jetzt passiert. Das heißt, die eine Aufgabe des Herrn wurde ihm sozusagen aus der Hand genommen, aber Gott hat das alles gewusst, damit die andere, die viel größer ist, nämlich dass aus der ganzen Welt, aus allen Völkern Menschen errettet werden, um die Gemeinde, die Versammlung, den Leib Christi zu bilden, was viel höher ist, weil das etwas Ewiges ist, viel höher als Israel, um das hervorzubringen. Und so sehen wir hier diese Angriffe des Teufels, der meinte, er könnte den Herrn beseitigen. Und Gott hat gesagt, komm auf. Dann wurde das Kind entrückt. So heißt es im Vers 5 am Ende. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll. Das wird im Tausendjährigen Reich sein. Mit eiserner Rute, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Damit ist in diesem einen Begriff ist das ganze, die ganze Verwerfung, wie man das nennt, diese Ablehnung Christi durch sein irdisches Volk Israel, sein Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt in einem Wort zusammengefasst. Das Kind wurde entrückt zu Gott. Und weil die Versammlung der Leib Christi als eins mit ihm zu sehen ist, darf man hier versteckt auch einen Hinweis auf die Entrückung der Gläubigen sehen, denn die werden auch entrückt und werden dann mit dem Haupt, mit diesem männlichen Sohn für ewig vereint sein. Aber es ist kein direkter, sondern ein indirekter Hinweis darauf. Und dann sehen wir in den folgenden Versen, dass eben einerseits der Teufel diese Frau und ihren übrigen Nachkommen, das heißt die Juden, verfolgen wird. Und das wird in der Drangsalzeit sein. Das ist auch ein Punkt, auf den ich kurz hinweisen will, den man so ohne weiteres nicht aus einem einzigen Vers entnehmen kann, der aber wichtig ist zu erkennen. Wir sprechen oft von der Drangsal. Und hier sehen wir die Drangsal Jakobs, die Drangsal Israels, dass das Volk Israel bzw. die gläubigen Juden, die in der Endzeit leben werden, vom Satan verfolgt werden in der Person des Antichristen und des Hauptes des Römischen Reiches. Das ist die Drangsal, die die gläubigen Juden erfahren von den Feinden, die gegen Christus sind. Dann gibt es aber auch andere Drangsale, die haben wir schon zum Teil gehabt, die sieben Siegel, die sieben Posaunen und dann noch die sieben Zornesschalen. Das ist Drangsal, die ganze Welt erfährt, und zwar die ungläubige Welt, als Strafgericht von Seiten Gottes. Zwei Dinge, die man unterscheiden muss, die beide Drangsal genannt werden. Einmal die Unterdrückung und Verfolgung der gläubigen Juden, die wird im Propheten Jesaja die Drangsal Jakobs genannt, die gläubigen Juden, die von den Feinden Gottes verfolgt werden, wegen ihres Glaubens, aber dann die allgemeine Drangsal, die über die ganze Welt kommt, und zwar in erster Linie die Ungläubigen betrifft, als Strafgerichte Gottes, wovon wir dann in Kapitel 16 sehen werden, dass immer wieder gesagt wird, und das ist eben das Kennzeichen davon, und sie taten nicht Buße von ihren bösen Werken, sondern verharrten in ihrem Bösen. Da sieht man, dass diese Drangsal für die Menschen der Welt in der zukünftigen Zeit gegeben wird, damit sie zur Umkehr kommen und zur Buße kommen. Aber Gottes Wort sagt, die meisten werden es nicht tun. Diese beiden Dinge möchte ich auch zur Unterscheidung empfehlen. Und dann kommt in Kapitel, das heißt also, was wir in Kapitel 12 haben, das findet in der letzten halben Jahrwoche statt, diese Verfolgung der Juden von Seiten des Teufels. Das geht aus Vers 12, Vers 6 hervor, dass die Frau in der Wüste ernährt wird, 1260 Tage. Das sind 3,5 Jahre, Monaten, 30 Tage. Und dann wird weiter noch gesagt, in Vers 14, die andere Bezeichnung, die ich auch schon erwähnt habe, dass die Frau Flügel von eines großen Adlers bekam, damit sie in die Wüste fliege, um ihre Städte, wo sie ernährt wird. Und da wird die gleiche Zeit, die in Vers 6260 Tage genannt wird, eine Zeit und Zeiten, und da darf man sagen, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Eins plus zwei plus eineinhalb, dreieinhalb Jahre. Und dann, das ist also erstmal Israel. Rückblickend auf die letzten dreieinhalb Jahre der Drangsalzeit vor dem tausendjährigen Reich. Und dann kommt Kapitel 13. Das ist ein Kapitel, in dem man fast in den sämtlichen Auslegungen, die es gibt, fast in allen liest, dass in Kapitel 13, Vers 1 der Antichrist gemeint ist und in Kapitel 13, Vers 9, Vers 10, Entschuldigung, Vers 11, irgendein anderes Wesen, dessen Charakter nicht ganz klar ist. Aber es ist nicht so. Hier in Kapitel 13, Vers 1, da sehen wir ein Tier aus dem Meer hervorsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leoparden und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul war wie das Maul eines Löwen. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Dieses Tier ist ein Bild des Hauptes des römischen Reiches und nicht des Antichristen. Wir schlagen dazu Daniel 7 auf. Daniel 7. Oder ich schlage es auf und lese etwas daraus vor. Da ist es in Vers 2, Daniel 7, Vers 2, und siehe, die Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Und 4 große Tiere stiegen aus dem Meere herauf, genau wie das Tier hier. Das ist nämlich das vierte Tier. Was wir hier in Daniel, in Offenbarung 13 haben, ist das vierte Tier aus Daniel 7, bloß in seiner erneuten Wiederkehr. Denn das römische Reich, das war in der Vergangenheit, es ist nicht und es wird sein. Und auf das Sein wird bezieht sich Kapitel 13, das zukünftig. Erstens kommt es wie die Tiere aus dem Meer. Zweitens hat dieses Tier eine Ähnlichkeit mit einem Leoparden, mit einem Bären und mit einem Löwen. Haben wir in Offenbarung 13, Vers 2 gesehen. Und wir sehen, dass das, diese drei Kennzeichen, genau die Kennzeichen sind der drei Reiche, die vorher waren. Die werden nämlich in Daniel 7, Vers 4 in umgekehrter Reihenfolge genannt. Dort wird erst in Vers 4 der Löwe, dann das zweite Tier, der Bär, Vers 5, und dann das dritte Tier, der Leopard, genannt. Hier ist es umgekehrt, einfach zu erklären. Das Tier, was wir hier vorsehen, ist hier das vierte, was in Daniel ab Vers 7, da kommen wir gleich noch drauf zurück, erwähnt wird. Und dieses vierte Tier, das schaut jetzt sozusagen rückwärts und sieht die drei vorigen Reiche genau in der umgekehrten Reihenfolge, nämlich von hinten. Sieht erst den Leoparden, dann den Bären und dann den Löwen, wer es in Wirklichkeit in der Reihenfolge ihrer Entstehung umgekehrt war. Und von diesen vier Reichen wird auch gesagt in Kapitel 2, wo die schon mal erwähnt werden, aber in Daniel 2, anhand des großen Standbildes, dass die anderen Reiche zwar vernichtet werden, aber als solche weiter bestehen werden. Und so sehen wir diese Dinge hier auch. Und dann kommt das dritte Kennzeichen, und das haben wir in Daniel 7, Vers 7. Da wird nämlich dieses Tier, was wir hier vor uns haben, als zum ersten Mal geschildert. Daniel 7, Vers 7. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark. Und es hatte große eiserne Zähne und es fraß und zermalmte und das übrig gebliebene zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm gewesen waren und es hatte 10 Hörner. Die Ähnlichkeiten dieses vierten Tieres in Daniel 7, des römischen Reiches, mit dem Tier hier, die sind so groß und so überzeugend, dass man sagen muss, es kann sich überhaupt nur um das Römische Reich handeln, das Haupt des Römischen Reiches, und nicht um den Antichristen, der ja der Fürst Israels sein wird, Antichristus, der sich an die Stelle des kommenden Messias setzen wird und sich selbst verehren wird, als ob er Gott lassen wird, als ob er Gott sei. Und das passt ja genau dazu, was wir in Offenbarung 13, Vers 11 bei dem zweiten Tier sehen. Das kommt nämlich nicht aus dem Meere hervor, sondern das kommt aus der Erde hervor. Und das hat zwei Hörner wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Passt diese Bezeichnung, ich stelle das bewusst als Frage hierhin, um nicht zu sagen, dass wir hier irgendwie dogmatisch etwas behaupten, passt diese Bezeichnung denn nicht genau zu dem Antichristen, der sich äußerlich das Aussehen, das Auftreten eines Lammes, des Lammes Gottes gibt, aber in Wirklichkeit redet wie ein Drache, nämlich Worte spricht, die der Satan ihm gegeben hat. So sieht man, dass diese beiden, das Römische Reich und der Antichrist, die hier in Kapitel 13 beschrieben werden, ein Bündnis schließen werden, und von dem wird ja dann auch gesagt, dass sie dann hinterher in Offenbarung 19 in Israel zusammentreffen werden. Der Antichrist ist ja sowieso der König Israels, der aber zugleich auch das religiöse Haupt ist und der sich mit dem Römischen Reich verbündet. Das heißt, es wird also zwischen Europa und Israel dann eine ganz enge Beziehung geben, die heute eigentlich gar nicht so gegeben ist, nicht? Das ist heute eine ganz zwiespältige Beziehung zwischen Europa und Israel, nicht? Auf der einen Seite, vor allen Dingen in Deutschland, haben sie alle irgendwie ein schlechtes Gewissen wegen des Holocaust. Aber in Wirklichkeit würden die am liebsten Israel im Mittelmeer verschwinden sehen, damit, weil sie sagen, Israel ist der größte Unruhestifter in der ganzen Welt. Wenn es eine Statistik gibt und die neuen Menschen gefragt werden, wo sind die größten Feinde des Friedens in der Welt, steht Israel an erster Stelle. Das ist die Auffassung der Welt. Aber das wird sich grundlegend ändern. Die müssen zusammenkommen. Wie Gott das bewirken kann, ich weiß es nicht, aber er wird es tun. Das wird sich also alles ändern. Das ist Kapitel 13. Da sehen wir also das wiedererstehende Römische Reich und den Antichristen. Und da lesen wir wieder in Vers 5, es wurde ihm Gewalt gegeben, diesem Tier, dem Römischen Reich, beziehungsweise dessen Haupt, 42 Monate zu wirken. Wieder 3,5 Jahre. Und dann sehen wir in Kapitel 14, so wie ich es beschrieben habe, 7 Szenen aus dieser Zeit der Drangsal. Das ist jetzt wieder mit dem Zoom sozusagen auf die ganze Zeit, mit der wir uns gerade besprechen. Und da werden uns 7 verschiedene Dinge vorgestellt. Es ist einmal die 144.000, die jetzt aber nicht die gleichen sind wie in Kapitel 7. Da haben wir ja die einzelnen Stämme, diese einzelnen 12 Stämme, während hier nicht von 12 Stämmen die Rede ist, sodass man hier sagen kann, dass Gott, die Bibel macht ja immer einen Unterschied zwischen dem ganzen Volk und den Juden. Wir machen den heute überhaupt nicht mehr, aber die Bibel macht immer einen Unterschied zwischen Israel und den Juden. Israel ist das ganze Volk, manchmal auch nur das 10-Stämmereich, was früher mal im Norden existierte nach der Teilung, nach dem Tode Salomos unter Rehabeam und Jerobeam, und manchmal auch vom ganzen Volk. Aber die Juden sind in der Bibel immer nur die Abkömmlinge der 2 Stämme, die bei der Reichsteilung im Süden und um Jerusalem herum wurden. Die 10 Stämme, Israel oder Ephraim, die wurden schon 721 von den Assyrern nach Assyrien weggeführt. Und die Juden, die im Südreich waren, die sind erst 606 bis 586 in 3 Schüben nach Babel weggeführt worden, in die babylonische Gefangenschaft. Von den 10 Stämmen, die auch in Assyrien waren, weiß man bis heute nicht, wo sie geblieben sind. Von den Juden weiß man es aber sehr wohl. Davon sind ja unter Esra, Zerubabel, Esra und Nehemia ein kleiner Teil wieder zurückgekehrt und die werden seitdem die Juden genannt. Das ist aber niemals das ganze Volk. Und so sieht man diesen Unterschied, glaube ich, auch hier. In Kapitel 7 werden die 12 Stämme genannt, 12 Namen von 12 Stämmen, mit anderer etwas ein Stamm, der Stamm Dan fehlt dort, worauf ich jetzt hier in diesem Zusammenhang wirklich nicht eingehen kann. Aber hier stehen überhaupt keine Stämme, sondern es wird nur von Erlösten gesprochen. Und deshalb kann man annehmen, dass es sich hier um die Erlösten aus den Juden, aus den zwei Stämmen handelt. Die Juden als solche, diese kleine Teil des Volkes, waren ja die Hauptverantwortlichen oder eigentlich die einzig Verantwortlichen für den Tod des Herrn Jesus. Sie wollten ihn, sie haben ihn nicht getötet. Aber Petrus sagt trotzdem, ihr habt ihn ermordet. Nicht? Also dieser Streit haben die Römer oder die Juden ihn ermordet. Das ist ein Streit, ein Papiertiger. Nicht? Die Juden wollten ihn loswerden. Sie wussten, dass sie es nicht ohne die Römer tun konnten und Pilatus wollte den Herrn gar nicht töten. Er hat es aber dann hinterher doch getan, um ihnen einen Gefallen zu tun. Nicht? Sodass beide schuldig sind. Aber Petrus hat gesagt, ihr habt ihn ermordet. Es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu richten, wer nun Schuld hat. Es war ja nach dem Ratschluss Gottes. Nicht? Diesen übergeben nach dem Ratschluss Gottes und durch euren Verrat. Das waren die beiden Faktoren, die dazu führten, dass unser Heiland gekreuzigt wurde. Aber die Verantwortung hatten nur diese zwei Stämme, die 10 Stämme. Die waren überhaupt nicht im Lande, als der Herr Jesus erschien und als der Herr Jesus gekreuzigt wurde. Und deshalb haben diese Juden eine, vor Gott eine höhere Verantwortung. Und die werden hier dann, als die Erlösten daraus werden, als erstes genannt. Dann sehen wir in Vers 6 des 14. Kapitels den anderen Engel, der das ewige Evangelium hatte. Das heißt, dass auch in dieser Zeit der Drangsal eine Zeit der Gnade ist. Das ist überhaupt das Schöne, dass man spricht immer von der jetzigen Zeit, mit Recht auch von der Gnadenzeit. Steht zwar nicht in der Bibel so, aber wir dürfen das schon sagen. Aber lasst uns nie vergessen, dass jedes Zeitalter, solange wie die Erde bestand, besteht und bestehen wird, ein Zeitalter der Gnade sein wird. Das ist jetzt, das war vor dem Herrn, sind Menschen zum Glauben gekommen, bevor der Herr auf der Erde war. Durch sein Werk wurden ihre Sünden vergeben. Im Voraus hat Gott das gesehen, wegen des Hingehenlassens der vorher geschriebenen Sünden, Römer 3. Aber in der jetzigen Zeit wird die Gnade Gottes in höchstem Maße, darf man wohl sagen, mit den höchsten Segnungen verbunden, offenbart. Aber in der Drangsalzeit, sehen wir, wird wieder, auch wieder das Evangelium verkündigt. Die Menschen, die dann glauben, die werden dann aber nicht zu dem Leibe Christi, der ist dann schon im Himmel und der wird dann auch nicht mehr weiter ergänzt werden, sondern die werden in das tausendjährige Reich eingehen, soweit sie am Leben bleiben. Aber wir haben gesehen, dass es auch schon welche gab, die Märtyrer waren, die werden dann bei der Erscheinung des Herrn mit auferstehen und mit über die Erde herrschen. Aber auch im tausendjährigen und auch in dieser Zeit wird das Evangelium verkündet. Das Evangelium, das ewige Evangelium. Es ist wohl ein anderes Wort oder vielleicht besser gesagt ein ähnliches Evangelium wie das Evangelium des Reiches. Das Evangelium des Reiches, das hat Johannes der Täufer verkündigt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahegekommen. Das ist nicht dasselbe wie heute. Da steht nicht, tut Buße, dass er, heute wird nicht verkündigt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen, sondern glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Und wie die Errettung aussieht, da müsst ihr nur mal den Epheserbrief lesen, dann sieht man, welch ein Segen und Reichtum diejenigen empfangen, die in der jetzigen Zeit an den Herrn Jesus glauben. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, nicht hier auf der Erde. In der Drangsalzeit wird dieses ewige Evangelium verkündigt. Und es wird auch wieder das Evangelium des Reiches verkündigt. Das haben wir schon gesagt, Matthäus 24, Vers 15. Dieses Evangelium des Reiches, dasselbe, das Johannes der Täufer schon verkündigt hatte und das der Herr Jesus am Anfang auch verkündigt hatte, aber nur in Israel, nur unter den Juden. Ich bin nicht gesandt, als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, hat der Herr am Anfang gesagt. Dass wir dann, wie der Herr selber sagt, auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden. Und das wird noch zukünftig sein. Das heißt, auch die Drangsalzeit wird noch eine Zeit der Gnade sein. Und wenn wir dann im tausendjährigen Reich sind, dann wird auch der Herr Jesus selber herrschen. Und es wird den Menschen auch gesagt werden, wenn ihr glaubt an ihn, dann werdet ihr errettet werden. Dann werdet ihr Segnungen empfangen, die alles Irdische übersteigen, wenn auch nicht in dem Maße wie in der heutigen Zeit. Und wir sehen das daran, dass sich dann auch nicht alle bekehren werden im tausendjährigen Reich, obwohl sie unter den optimalen, im optimalsten Umständen leben werden. Denn am Ende des tausendjährigen Reiches, wo der Teufel ja gebunden sein wird, tausend Jahre, wird Gott ihn noch einmal freilassen. Ein Test. So ein etwas oberflächliches Wort. Eine sehr schwere Prüfung. Und diese Prüfung wird offenbaren, dass im tausendjährigen Reich sich viele Leute einfach äußerlich unterworfen haben und sich nichts zu Schulden kommen lassen haben und dann am Ende und aber keine Verführung kannten und deshalb auch nicht gesündigt haben offenbar und deshalb auch nicht gestorben sind. Denn im tausendjährigen Reich wird ja Gericht jeden Tag ausgeübt. Obwohl es optimale Umstände sind. Und dann wird der Teufel am Ende viele tausende Millionen von Menschen, wenn er wieder freigelassen wird, verführen. Das heißt, auch tausend Jahre Herrschaft des Herrn Jesus unter den besten Bedingungen, die es je gegeben hat, äußerlich und innerlich, werden nicht einen Millimeter den Menschen näher zu Gott bringen, wenn er sich nicht bekehrt. Am Ende der tausend Jahre ist die Seele des Menschen, der nicht bekehrt ist, noch genauso verdorben wie am Anfang. Sonst würde es dem Teufel nicht gelingen, die Menschen von den vier Ecken der Erde zu versammeln gegen die heilige Stadt. Und dann wird der Herr sie vernichten. Aber es wird bis zum Ende des tausendjährigen Reiches immer noch die Möglichkeit geben, an den Herrn Jesus zu glauben. Also auch Gnadenzeit. Das ist etwas Großes, dass man daran denkt, dass Gott nie will, dass Menschen verloren gehen, sondern immer bemüht ist, ihnen zu sagen, glaubt an das Evangelium. Die Botschaft des Evangeliums, die ist nicht immer die gleiche. In ihrem Umfang und ihrem Segensbereich. Aber es ist immer, dass Gott sagt, wer an mich glaubt, an mein Wort glaubt, der wird nicht zuschanden werden. Das haben wir hier in dem ewigen Evangelium. Dann kam der, in Vers 8 sehen wir, dass jetzt als er zum ersten Mal Babylon erwähnt wird, die große Hure, das Bild der Christenheit ohne Christus nach der Entrückung. Dann wird das wie so eine leere Hülle übrig bleiben, weil alle wahren Gläubigen dann im Himmel sind. Aber diese leere Hülle, die besteht aus all denen, die immer gesagt haben, ich bin doch Christ, bin doch getauft, bin konfirmiert, hab die Kommunion, aber nicht geglaubt haben. Die werden sich dann unter der Führung des Teufels zu Babel, dieser großen Hure, die immer der Feind Gottes unter religiösem Gewand war, entwickeln. Das wird hier schon erwähnt. Und dann sehen wir, dass wieder das Römische Reich in Vers 9 erwähnt wird, was wir in Kapitel 13 schon haben. Dieses Tier und dein Bild und das Mahlzeichen, die 666, ist ja das Zeichen nicht des Antichristen, nicht, das ist das Zeichen des Römischen Reiches. Wenn man das genau liest in Offenbarung 13, kommt man nicht umhin zu sagen, das ist überhaupt nicht die Zahl 666 vom Antichristen, sondern das ist die Zahl des Römischen Reiches, wo der Mensch seine höchste Machtentfaltung in Bosheit gehabt hat. Und dann sehen wir in Vers 13 noch einmal den Hinweis darauf, was die Frucht des Evangeliums auch in der Zeit ist. Glückselig die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und dann sehen wir zum Schluss wieder in Vers 14 eine weiße Wolke. Und auf dieser Wolke sitzt einer gleich dem Sohn des Menschen. Und das ist der Herr Jesus. Der Sohn des Menschen, der einst in Niedrigkeit hier auf der Erde in demütiger Weise erschien, um getötet und dann aufzuerstehen, getötet zu werden, aufzuerstehen und seinen Platz als Sohn des Menschen zur Rechten Gottes einzunehmen. Und von dort sagt er, werde ich kommen, auf den Wolken. Und das sehen wir hier. Der Herr sitzt hier auf dieser weißen, reinen Wolke der Vollkommenheit und hat eine Sichel in der Hand, und um die Ernte, die Erde zu ernten. Und das ist ein Hinweis darauf, auf das Gericht, das er ausüben wird, wenn er erscheinen wird. Und da sieht man wieder auch den wichtigen, nie zu übersehenden Unterschied zwischen dem Kommen des Herrn zur Entrückung der Seinigen, wo es überhaupt kein Gericht gibt über andere, sondern nur die Aufnahme aller Gläubigen in seiner Gnade in den Himmel. Aber wenn er dann mit ihnen erscheinen wird, das ist ein Kommen zum Gericht. Und deshalb hat er hier die Sichel in seiner Hand. Und dann kommt in Vers 17 das letzte Bild und dann wird noch einmal von Gericht gesprochen. Und zwar von zwei verschiedenen Arten von Gericht, das ist auch wichtig. Einmal wird in Vers 18b gesprochen von dem Schicke deine scharfe Sichel und ließ die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde und warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse der Pferde 1600 Stadien weit. Die Weinernte bzw. das Keltern des Weines finden wir auch im Alten Testament schon des Öfteren als ein Bild von einem Gericht. Das Trampeln auf den Trauben, das wird als ein Gericht bezeichnet, ein Strafgericht, und das der hervorkommende Traubensaft ist sozusagen das Bild von dem Blut derer, die da gerichtet werden. Das Besondere bei dem Gericht, das durch die Kelter, das Treten der Kelter zum Ausdruck kommt, ist, dass hier unterschiedslos alle betroffen sind, die in dieser Kelter sind, und dass das Ergebnis nur Blutvergießen ist. Das ist also ein Gericht, in dem keine Unterschiede gemacht werden. Strafe, Rache für die Feinde des Herrn Jesus. Das ist die eine. Vorher haben wir aber gehabt, dass er in Vers 15 schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Ernte und die Erde wurde abgeerntet. Das steht aber hier jetzt vorher. Zwar wird in beiden Fällen das Wort Sichel gebraucht, was bei dem Weinstock sehr eigenartig ist, denn ein Weinstock wird normalerweise ja nicht mit einer Sichel geerntet. Das weiß jeder, der schon mal Weintrauben gepflückt hat, während das Korn schon mit der Sichel oder der Sense geerntet wurde, heute ja auch nicht mehr. Der Unterschied ist aber doch da, dass bei dem Ernten in Vers 15 ganz deutlich an eine Kornernte gedacht wird, während in Vers 17, 18 an eine Weinlese gedacht wird. Bei der Weinlese haben wir gesehen, dass das ein unterschiedsloses Gericht ist, wo getreten wird und wo nur ein Ergebnis herauskommt, nämlich der Traubensaft, als Bild von dem vergossenen Blut. Während bei der Ernte des Kornes, das weiß jeder, der die Bibel kennt, immer davon gesprochen wird, dass hinterher der Weizen von der Spreu getrennt wird. Dass da also ein Unterschied gemacht wird, und so wird das bei dem Herrn auch sein. Er wird auf der einen Seite ein unterschiedsloses Gericht über seine Feinde üben, aber auf der anderen Seite wird er ganz genau trennen zwischen Weizen und Spreu. Und das ist das, was wir vorher finden. Das ist auch ein wichtiger Grundsatz in der Bibel, dass man das unterscheidet, dass der Herr nicht unterschiedslos richtet nur, sondern auch ganz genau zu unterscheiden weiß. Und das weiß letzten Endes nur er, denn nur er kennt, die sein sind. Wir müssen uns fragen, wo gehöre ich zu? Zu der Spreu oder zu dem Weizen? Hier geht es um eine andere Zeit, aber im Grunde genommen gilt der gleiche Grundsatz auch heute. Und der Herr Jesus, das wahre Weizenkorn, ist für uns gestorben, damit er viel Frucht bringt. Aber er wollte keine Spreu bringen. Nicht? Und da muss man sich fragen, wo gehöre ich zu? Zu der Spreu, die nichts wert ist, die mit dem Winde verweht wird, was schon der Psalmdichter im Psalm 1 sagt, nicht? Die Gesetzlosen sind wie die Spreu, die der Wind verweht. Aber die wahren Menschen, die wahrhaftig glauben an den Herrn Jesus, das ist der Weizen, den er in dem Gleichnis in Matthäus 13 in seine Scheune einsammeln wird. Dann haben wir in Kapitel 15 die sieben, Position, die haben wir jetzt gehabt in Kapitel 14. Jetzt kommt Kapitel 15 und 16. Die letzten Gerichte, die letzte Dreiergruppe nach den sieben Siegeln, den sieben Posaunen. Jetzt nochmal die sieben Zornesschalen. Siegel sind einfach eine Ankündigung, dass etwas eröffnet wird. Posaunen sind Signale, dass jetzt etwas geschehen soll. Schalen, in denen sich ein Inhalt befindet, die werden ausgegossen und dann ist alles vorbei. Das heißt, das sind die letzten Gerichte hier, die in die Zornesschalen, das sind, wie man sich das genau vorstellen muss, ich weiß es nicht, ob es nun flache oder tiefere Gefäße waren. Jedenfalls heißt das, wenn hier steht, dass diese Schalen ausgegossen wurden, dass der Inhalt, die Plagen, in einem Nu geschehen, ohne große Verzögerung, ohne große Zeit. Und das zeigt uns auch, dass hier das Ende in Sicht ist. Diese sieben Zornesschalen, die natürlich, da im Rand besteht kein Zweifel, auch in der letzten Zeit dieser sieben Jahre, bevor der Herr Jesus erscheinen wird, ausgegossen werden, sind rückblickend nochmal eine Beschreibung von den allerletzten Strafgerichten, die Gott über die Menschheit ergehen lassen wird, um sie zur Besinnung zu bringen. Und dann, das sind eben die Dinge, von denen wir lesen in Vers 16, zum Beispiel bei der vierten Schale, das fällt mir jetzt gerade ins Auge, bei der vierten Schale in Kapitel 16, Vers 8b, Vers 9b, und sie taten nicht Buße, um ihm Ehre zu geben. Vers 11 nochmal, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Das ist, was ich meinte, dass hier durch diese Schalen immer noch der Mensch durch Drangsale dazu gebracht werden soll, sich zu bekehren. Und zu sehen, dass Gott hier Strafen sendet. Aber sie bewirken es nicht, weil die Menschen einfach nicht die Stimme Gottes hören wollen. Und so mache es uns vielleicht heute manchmal auch gehen, wenn ich das mal anwenden darf, nicht? Dass der Herr uns vielleicht sehr schwere Erlebnisse geschickt hat und wir da durchgegangen sind, Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch und nicht gesehen haben, dass Gott uns in unser Leben eingetreten ist. Und es uns genauso geht wie diesen hier. Sie taten, obwohl Gott zu ihnen redete durch diese Strafen, nicht Buße getan haben. Diese sieben Zornesschalen, die kommen jetzt in Kapitel 15 und 16. Das ist also die dritte und letzte Reihe von sieben Strafgerichten. Und sieben ist, genau wie die zwölf, eine symbolische Zahl, ist auch eine symbolische Zahl, die in der Bibel oft, vielleicht nicht immer, von göttlicher Vollkommenheit spricht. Nicht immer, aber meistens. Göttliche Vollkommenheit, das heißt das Gericht Gottes. Alles, was er hier tut in diesen 3x7, ist vollkommen. Die erste Schale, da sehen wir wieder die Anbeter des Bildes des ersten Tieres. Die werden jetzt zur Strafe dafür von Geschwüren befallen. Die zweite Schale, das Meer wird zu Blut. Ich sage nochmal, ich glaube nicht, aber ich will das nicht dogmatisch sagen, bestimmt lehrmäßig, dass das buchstäblich zu verstehen ist, wie damals beim Nil, als Israel aus Ägypten zog, sondern dass hier die Lebensumstände im Detail will ich das jetzt nicht erklären, unbegreiflichen Weise erschwert und praktisch zum Erliegen kommen. Dritte Schale, Ströme und Quellen werden zu Blut. Das Gleiche, die Sonne versenkt die Menschen bei der vierten Schale, sie tun nicht Buße. Fünfte Schale, das Reich des Tieres, des römischen Reiches wird verfinstert. Das heißt, es wird ihnen jegliche Möglichkeit, Gott zu erkennen, genommen. Dieses Reich ist das Einzige, von dem ich weiß aus der Bibel, dass es vom Teufel beherrscht wird. Wir mögen das heute vielleicht von Europa und manchen Ländern denken oder auch von Nordkorea. Aber es steht nicht da. In der Bibel, nach der Bibel, gilt heute noch, alle Obrigkeit ist von Gott. Das gilt. Auch, weil das war auch mit Hitler so. Gott hat die Obrigkeit eingesetzt. Und deshalb müssen wir ihr unterwerfen sein. Als Paulus das schrieb, regierte der Kaiser Nero wahrscheinlich nicht. Hat er nicht gesagt, gegen protestieren nicht. Gott hat die Obrigkeit eingesetzt und wir haben uns ihr zu unterwerfen. Dass diese Menschen, die gottlos handeln in Regierungspositionen, wie Hitler und ich sage in Nordkorea, für ihr Handeln vor Gott verantwortlich sind und dafür Rechenschaft ablegen müssen. Und wenn sie sich nicht bekehren, ewig verloren sind, das ist eine ganz andere Sache. Da habe ich nichts mit zu tun, das ist die Glaubensseite. Aber hier geht es um das Verhalten auf der Erde. Die sind von Gott eingesetzt, Römer 12, Vers 1. Keine Obrigkeit außer von Gott. Aber dann, dieses Reich, was wir in Kapitel 13 gesehen haben, davon wird in Kapitel 17 gesagt, dass es aus dem Abgrund kommt. Und das ist, so viel ich das sehen kann, das einzige Reich auf dieser Erde, von dem die Bibel sagt, dass es im Teufel seinen Ursprung hat. Und dann kann man verstehen, dass hier Finsternis kommt. Das Reich des Tieres wird verfinsternis, aber die Menschen tun immer noch keine Buße. Dann kommt die sechste Schale, die Austrocknung des Euphrat, damit die Könige des Ostens kommen können, diese satanische Dreiheit, wir haben schon daran gedacht. Und dann kommt die siebente Schale, die Vollendung des Zornes Gottes, Vernichtung aller Zivilisation in diesen Bereichen. Und das, man könnte sich jetzt ja nun viel damit beschäftigen, bloß was, wie alles im Einzelnen genau zu erklären ist. Ich glaube, dass das auch viel Verwirrung gestiftet hat, weil manche eben meinten, dass sie alles bis ins letzte Detail erklären können. Ich wage das nicht. Bloß, was hier in Stichworten beschrieben wird, das geht schon so weit, dass man sagen muss, dass da zeigt Gott den Menschen aber wirklich, dass ein Leben ohne Blick auf ihn, ohne irgendwelche Rücksicht auf ihn, ein Leben ist, das schon sozusagen hier auf Erden der Hölle gleichkommt. Die Hölle auf Erden. In diesen Ländern, von denen man sich bewusst von Gott abgewandt hat, was viel weiter geht als das, was wir heute noch haben. Das sind die sieben Zornesschalen, die schlimmsten Strafgerichte, die jemals diese Welt getroffen haben. Der Gipfel dieser drei Reihen von sieben Plagen, von denen die letzten in der letzten Hälfte der Jahrwoche erfolgen werden. Und damit kommen wir dann zu Kapitel 17 und 18, sogar bis Kapitel 19, Vers 5. Und dann kommt das andere Pendant sozusagen, das Gegenstück zu dem Römischen Reich, auf das wir jetzt aber auch nicht so detailliert eingehen können, ins Bild, das ist Babylon. Es ist interessant, dass Babel, und Babylon ist dasselbe, Babel ist die hebräische Bezeichnung und Babylon, die spätere griechische, Babel steht immer im Alten Testament, Babylon steht im Neuen Testament. Es ist das gleiche Land, die gleiche Stadt, das gleiche Volk. Und es ist interessant, dass eben Babel im ersten Buch Mose schon in Kapitel 10 vorkommt. Nimrod, der erste König von Babel, war ein gewaltiger Jäger vor Gott, vor dem Herrn. Heute noch Sprichwörter, ich verwende. Und dieses Volk hat im Kapitel 11 den Turm zu Babel gebaut. Sie wollten sein wie Gott. Das heißt, da zeigen sich schon die beiden Kennzeichen, die Babel charakterisieren. Einmal Gewalttat, Herrscher, König, Jäger, Täter, aus Mörder aus Lust und Liebe am Töten. Und zweitens dieser Wunsch, so zu sein wie Gott. Lasst uns einen Turm machen, der bis an den Himmel reicht. Sie wollten da sein, wo Gott ist und meinten, sie könnten das erreichen. Wir wissen die Antwort, dass Gott einen Strich dadurch gemacht hat, durch die Sprachenverwirrung. Und während der ganzen Geschichte der Bibel ist Babel, besonders deutlich bei der babylonischen Gefangenschaft, immer der Feind des Volkes Gottes gewesen, des wahren Volkes Gottes. Obwohl es durch seinen Götzendienst, der oft im Jesaja und auch in den anderen Propheten, sogar in Chronika, Jeremia, angeprangert wird, durch seinen Götzendienst einen religiösen Charakter eine religiöse Färbung bekommen hat, aber es war eben nicht wahrer Gottesdienst, sondern Götzendienst. Und als dann das Alte Testament vorbei war und das Reich Babel schon längst untergegangen ist, dann kommt im letzten Buch der Bibel plötzlich Babylon als neue Form von Babel wieder empor. Am Anfang und am Ende. Und beide Male religiöser Anstrich und Gewalt bis ins Letzte. Das ist die religiöse Macht, wir haben das gesehen, die Kirche ohne Christus nach der Entrückung darstellen wird. Die wird sich mit dem Römischen Reich verbinden und wird hier in Europa eine Diktatur ausüben, die ihresgleichen noch nie gesehen hat. Ich sage schon mal, dagegen waren Stalin und Hitler Waisenknaben. Was dann sein wird, wenn keiner mehr kaufen und verkaufen kann, das hat es noch nie gegeben, der nicht die Zahl des Tieres hatte. Das hat es selbst bei Hitler nicht gegeben, dass die nicht seine Anhänger waren, wenn sie nicht gerade seine Gegner waren, dass die nicht mehr kaufen oder verkaufen konnten. Oder bei Stalin. Das hat es noch nicht gegeben. Und das wird eben diese Hure Babylon sein, diese Kirche ohne Christus. Denn man muss ja sich immer vorstellen, wenn die Entrückung kommt, gehen alle wahren Gläubigen empor. Aber wie viele Millionen Menschen gibt es hier in Europa? Die sind in einer Kirche, die sind in der katholischen Kirche, ist und bleibt immer noch die größte Kirche in der Welt und haben Christus nicht. Die bleiben hier. Die sind religiös und haben Christus nicht. Und deshalb sage ich, Religion ist der größte Feind des wahren Glaubens. Warum? Weil man meint, etwas zu haben und man hat nichts. Während der andere, der braucht keine Religion. Ich brauche keine Religion. Ich brauche nur und habe, dank Gott sei Dank, den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das ist der wahre Glaube. Und diese religiösen Christen, die keinen Glauben, der lebendig macht, haben, die werden hier bleiben. Genau hier. Und die werden Babel bilden, Babylon, das seine Macht noch mehr als jetzt ausbreiten wird, um zu sagen, wir beherrschen die Welt mit unserer Religion. Aber es ist eine leere Hülle, wie eine Puppe, wie eine Schale, ohne Inhalt. Und das wird uns jetzt hier beschrieben. Wird beschrieben, dass diese Hure und Hurerei ist in der Bibel, heute weiß man gar nicht mehr, was eine Hure ist. Hurerei ist in der Bibel jeder außereheliche Geschlechtsverkehr ist in der Bibel Hurerei. Da kann man dran wehen und wenden. Manche sagen, das müsste man jetzt mit Unzucht übersetzen, weil Hurerei nur noch käuflicher Verkehr ist, nicht? Die Bibel redet ganz klar, Hurerei ist jeder außereheliche Geschlechtsverkehr. Und der ist wiederum ein Bild vom Götzendienst. Warum? Weil Gott sowohl zu Israel als auch zu uns heute sagt, ihr seid meine Braut. Bei Israel sagt er, du bist meine Frau. Ich habe mich mit dir, sagt der Herr Jehova, ich habe mich mit dir vermählt. Und wenn du jetzt andere Götter nimmst, ich bin ja Gott, mit dem du vermählt bist. Wenn du jetzt andere Götter hast, dann machst du Hurerei, wie eine Frau, die einen anderen Mann nimmt. Und das Gleiche ist mit der Christenheit. Wenn wir uns irgendwelchen götzendienerischen Praktiken, und die kommen in den Kirchen immer mehr auf, bei der einen waren sie schon immer, und bei der anderen kommen die jetzt immer mehr mit Meditation und Nahost und so, ist ja alles Hauptsache religiös, nicht? Das ist Hurerei, das ist Götzendienst. Und das wird dann die Menschen kennzeichnen, nicht? Und die werden sich mit der politischen Macht des Römischen Reiches so verbinden, dass sie sogar wie das Römische Reich oder das Haupt wird ja wie ein Tier gesehen. Babylon, die Hure, wird wie eine Frau gesehen. Und die sitzt oben auf dem Tier und zügelt sozusagen das Tier. Aber es dauert nicht lange. Dann werden sich die Könige, die dieses Tier bilden, diese 10 Könige, die 10 Hörner sind, die werden sich umdrehen und die Hure zerfleischen. Sie werden also diese engst mit ihnen verbundene religiöse Macht vernichten, nicht weil sie sehen, was so das Verkehrte ist, sondern weil sie das Verkehrte an Babylon sehen, sondern einfach, weil sie sich von nichts und niemand mehr beherrschen lassen wollen, um dadurch umso deutlicher gegen Gott handeln zu können. Bar und frei von jedem religiösen Mantel. Das finden wir in Kapitel 17. Und davon wird eben auch gesagt, wenn ich das richtig sehe, dass das auch nur eine gewisse Zeit, nämlich die 3,5 Jahre sein wird. Und dann sehen wir, dass Babel noch nicht ganz vernichtet ist. Das ist ein bisschen schwieriges Kapitel, Kapitel 18, weil eigentlich zweimal vom Ende Babylons die Rede ist. Einmal in Kapitel 17 von dem religiösen Charakter und in Kapitel 18, da wird von dem kommerziellen, dem ökonomischen Faktor Babel gesprochen, denn da ist nur die Rede von denen, die von den Dingen, die sie kaufte und verkaufte und von den Menschen, mit denen sie Handel trieb. Und das zeigt, dass eben diese Hure Babylon an zwei Feuern gebraten hat, dass sie auf der einen Seite die Religion getrieben hat und das hat sie erstmal beseitigt. Dadurch wurde sie beseitigt, aber dass dann auch der ökonomische, kommerzielle Faktor, der wird nur in Kapitel 18 beschrieben, dass auch das sein Ende finden wird durch das Ende von Babylon. Sodass jetzt das Römische Reich, dieses Tier ohne die darauf sitzende Hure, jetzt frei seinen Charakter entfalten kann. Und der ist dann eben, wie wir gesehen haben, schon in Kapitel 13, das ist also hier ein gewisser Rückblick, mit dem Antichristen zusammen. Und dann wird es am Ende diese Dreieinheit des Satans geben. Satan, der das Tier und auch den Antichristen steuert. Dreieinheit hier auf der Erde gegen Gott. Und dann kommt Kapitel 19 und dann geht es jetzt auf das Erscheinen des Herrn zu. Vers 6. Bis zum Ende des Kapitels, bis zum Ende des Buches kommt jetzt der allerletzte Teil. Und der ist insgesamt relativ chronologisch. Von Kapitel 19, Vers 6, da werden wir jetzt wieder in den Himmel aufgenommen, sozusagen. Denn da heißt es in Kapitel 19, Vers 1 schon, nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, die sprach Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure Babylon gerichtet, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerecht an ihrer Hand. Die hat also auch viele dann durch das ewige Evangelium bzw. das Evangelium des Reiches erlöste Menschen verfolgt und in den Tod getrieben. Und dann wird in Vers 6, nachdem noch einmal deutlich gemacht wird, dass diese Hure, die sich aber als Kirche ausgegeben hat, das heißt als die falsche Braut Christi, nachdem die auf der Erde beseitigt ist, wird der Blick in den Himmel gelenkt und dann sehen wir die wahre Braut, die schon im Himmel ist, nicht. Seit dem Kapitel, Anfang von Ende von Kapitel 3, sehen wir, dass die Gläubigen schon im Himmel sind, im Bilde der 24 Ältesten. Und hier sehen wir jetzt in Kapitel 19, Vers 4. Das ist das letzte Mal, wo die 24 Ältesten erwähnt werden. Das erste Mal ist in Kapitel 4, nach dem Ende der Geschichte der Kirche auf der Erde. Und das letzte Mal ist hier, vor der Hochzeit des Lammes. Und das ist sehr bemerkenswert. Die 24 Ältesten, habe ich schon gesagt, die sind symbolische Repräsentanten aller Gläubigen. Vom Anfang der Welt bis zur Entrückung. Und zwar kann man sagen, wie kann das denn sein, dass die so gleich beschildert, wird doch immer gesagt, dass die Gläubigen in der jetzigen Zeit viel größere Vorrechte haben. Aber vergessen wir nicht, es gibt Dinge, die uns mit allen Gläubigen aller Zeiten geistlich auf eine Stufe stellen. Und es gibt Dinge, die uns Gläubige der heutigen Zeit, in der Gnadenzeit, von ihnen unterscheiden. Ich nehme jetzt mal nur die hauptsächliche Gruppe der Gläubigen aus dem Alten Testament, die eben auch symbolisch 12 von diesen 24 Ältesten bilden. Die anderen 12 sind die Neutestamentlichen. Es gibt Übereinstimmungen. Wenn steht, dass Abraham die zukünftige Stadt erwartete, dann können wir sagen, das tun wir auch. Wir haben alle eine lebendige, glückselige Hoffnung, den Himmel. Das hatte Abraham und das haben wir auch. Die Grundlage dafür war, dass der Abraham Leben aus Gott besaß, wenn das auch nicht da so buchstäblich steht. Aber ohne Leben aus Gott kann man nicht in den Himmel kommen. Das ist so logisch wie nur was. Für uns wird es gesagt, dass wir leben, dass Christus unser Leben ist, dass wir neues Leben empfangen haben, dass wir von Neuem geboren sind. Und das waren die alttestamentlichen auch. Das sind, und deshalb kann man uns, die Gläubigen der jetzigen Zeit und die Gläubigen der alttestamentlichen Zeit, durchaus unter einem gewissen Gesichtspunkt als gleich betrachten. Aber es gibt auch einen Unterschied, dass Abraham eben nicht zum Leib Christi gehört, weil er den Herrn Jesus noch gar nicht kannte. Wir, die wir glauben an den Herrn Jesus, der das Erlösungswerk vollbracht hat, haben eben einen anderen Platz als die. Das hat nichts mit Hochmut zu tun, sondern das ist die Belehrung der Heiligen Schrift. Wir werden im Himmel sein, wir werden manches gleich haben mit den alttestamentlichen, aber wir werden einen Platz haben. Abraham gehört nicht zum Leib Christi. Zum Leib Christi gehören alle, die an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben und die durch den Heiligen Geist, der erst am Pfingsttag herabgekommen ist, zu dem einen Leib Christi zusammen getauft worden sind. Und da gehört Abraham nicht dazu. Der hat nie den Heiligen Geist empfangen. Der ist zwar von neuem geboren, aber er hat nicht den Heiligen Geist empfangen aufgrund seines Glaubens an das Werk des Erlösungswerk des Herrn Jesus. Er ist nicht versiegelt und deshalb nicht ein Glied am Leibe Christi. Und deshalb gehört er auch nicht zur Braut Christi. Und deshalb steht hier drei Verse vor der Hochzeit des Lammes, wo jetzt die Braut des Lammes hervorkommt, die Bezeichnung Älteste zum letzten Mal. Denn jetzt wird plötzlich der Unterschied zwischen diesen 24 Ältesten deutlich. Jetzt wird auf einmal deutlich, dass die eine Teil von ihnen zur Braut Christi gehört. Und sobald die erwähnt wird, sind die 24 Ältesten nicht mehr da. Denn die ein Teil, der gehört jetzt zur Braut. Und der andere Teil, wo ist der? Das lesen wir in Vers 9. Kapitel 19, Vers 9. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Bei der Hochzeit gibt es drei Seiten. Der Bräutigam, übrigens auch interessant, normalerweise spielt bei der Hochzeit immer die Braut die Hauptrolle nicht. Hier wird aber nicht gesagt, die Hochzeit der Braut, sondern die Hochzeit des Lammes. Bei uns ist immer der Herr Jesus an erster Stelle. Der Bräutigam ist an erster Stelle, die Braut an zweiter Stelle und dann all die vielen Gäste. Aber wenn die Versammlung, die Gläubigen der jetzigen Zeit, die Braut sind, wer sind denn dann die Gäste? Nun, das sind die anderen. 12 von den 24 Ältesten symbolisch gesehen bilden die Braut. Und 12, das sind die alttestamentlichen Gläubigen. Das sind die Geladenen zur Hochzeit. Und so sieht man, dass diese 24 jetzt plötzlich sich aufteilen und ab jetzt nicht mehr erwähnt werden. Sie sind bei der Hochzeit mit dabei, bilden aber nicht die Braut, sondern sind diejenigen, die die Freude haben, die Hochzeit des Lammes mit all ihren Segnungen mitzuerleben, aber nicht als Braut, sondern als Hochzeitsgäste. So vollkommen ist Gottes Wort, das löst sich alles auf wie ein Knoten, den man nicht mit dem Schwert durchhacken muss, wie den gordischen Knoten bei Alexander dem Großen, sondern den man ganz fein unter der Leitung des Heiligen, unter der Wirkung des Geistes lösen kann, um zu sehen, dass alles vollkommen ist. Das ist hier die Hochzeit des Lammes. Und dann wird eben dieser Kernvers, nachdem praktisch so die Wege Gottes im Himmel quasi vollendet sind, dieser Kernvers den ich an den Anfang gestellt habe, noch einmal erwähnt, Vers 10 am Ende, denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Wir haben es gesehen, dass Gottes Wege immer dahin führen sollen, dass der Herr Jesus in allem den Vorrang hat. Und das sehen wir hier auch wieder. Und jetzt geht sofort danach, nach der Hochzeit des Lammes, von der jetzt nicht genau gesagt wird, wann sie sein wird, aber wenn man das hier so liest, wird das so deutlich, dass sie erst kurz vor der Erscheinung des Herrn ist. Denn sofort danach, Vers 11, sehen wir jetzt die Erscheinung, die Offenbarung, das Offenbarwerden des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit auf der Erde. Das ist Offenbarung 19, Vers 11, wo wir das Pferd sehen und den, der darauf sitzt, treu und wahrhaftig. Das ist unser Herr. Der jetzt aber nicht, und das brauche ich eigentlich nicht zu wiederholen, denke ich, das haben wir verstanden, nicht zur Entrückung kommt, die ist schon längst vorbei. Die ist schon vor den 7 Jahren der Drangsal gewesen und die 24 Ältesten haben das alles aus dem Himmel miterlebt. Aber jetzt sehen wir das, wo die Verbindung des Herrn durch die Hochzeit des Lammes mit seiner Braut vollkommen dargestellt ist. Jetzt kann der Herr auf die Erde kommen und sein Werk vollenden hier auf der Erde. Das tun, was er vor den hohen Priestern gesagt hat. Ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten Gottes und kommen mit den Wolken des Himmels. Das war nicht bei der Entrückung. Bei der Entrückung kommt der Herr Jesus auch nicht als Sohn des Menschen. Der wird nie in Verbindung mit der Versammlung, mit den Gläubigen jetzt Sohn des Menschen genannt. Da ist er immer der Christus, das Haupt. Zu den Einzelnen unser Herr. Aber Sohn des Menschen, das ist er nach Psalm 8. Jetzt müssen wir die Psalmen, die ganzen prophetischen Psalmen dazu nehmen, in Verbindung mit der Erde. Nicht? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Noch der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Hebräer 2 sagt, wegen des Leidens des Todes. Über mit Macht und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt und er wird herrschen über alle Werke deiner Hände. Und das wird jetzt passieren. Jetzt kommt der Herr Jesus mit den Seinigen und mit den Engeln aus dem Himmel herab, Vers 11, und dann wird gesagt, dass er die Kelter des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen führt. Wir haben gesehen, was das bedeutet, Vers 15. Und dann heißt es in Vers 19. Und ich sah das Tier, das ist das Symbol für das Haupt des Römischen Reiches und seine Macht. Und die Könige der Erde, das heißt also nicht nur das Römische Reich, sondern auch all die anderen Herrscher dieser Welt, und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Wenn man sich das vorstellt, wie nicht nur verbohrt, sondern wie satanisch gesteuert diese Menschen sein müssen, sind ja Menschen. Dass sie den Herrn Jesus, wenn er in Macht und Herrlichkeit mit unzähligen Scharen von Engeln und erlösten, verherrlichten Gläubigen aus dem Himmel herabkommt, dass die dann Krieg dagegen führen. Was heißt das? Das heißt, die werden ihre Waffen richten gegen den erscheinenden Herrn Jesus und meinen, sie könnten gegen den Himmel kämpfen. Und wo das sein wird, das haben wir in Kapitel 16 etwas kurz überschlagen. Ich habe das gar nicht erwähnt, dass das bei Hermagedon sein wird. Dort auf dieser Ebene, Megiddo, wo Napoleon sagte, das wäre das beste Schlachtfeld der Welt. Warum sind die überhaupt da? Warum ist der Antichrist gut? Der ist ein König, der wird ja als König Israels auftreten. Wird ja der König im Volke Israel sein, der genau wie der Jesus auch König Israels war, aber nicht angenommen wurde. Und der Jesus sagt, ich komme im Namen meines Vaters, ihr nehmt mich nicht an, es wird einer in seinem eigenen Namen kommen, den nehmt ihr an, das ist der Antichrist. Aber was macht das Römische Reich, das Haupt des Römischen Reiches in Israel dann? Nun, wir haben schon gesehen, dass die sehr eng verbunden sind, Kapitel 13, dass die beiden sehr eng zusammenarbeiten, aber sie haben zwei gemeinsame Feinde. Und der eine Feind ist Gott. Der Antichrist ist ein Feind Gottes. Und das Römische Reich, das haben wir gesehen, ist ein Reich, das aus dem Abgrund kommt. Aber der zweite Feind, das ist ein irdischer Feind. Und das ist der König des Nordens, von dem wir in der Offenbarung gar nichts lesen. Aber in anderen Prophezeiungen des Alten Testamentes sehr viel. Dass der auch ein Feind Gottes und des Volkes Israels ist und sich dieses Volkes unbedingt bemächtigen will. Daniel 11 zum Beispiel, nicht? Der wird gegen Israel anrennen und wird den Tempel zerstören und dann weiter nach Ägypten, weil er sich da auch reiche Beute erhofft. Und dann hört er Gerüchte und kehrt wieder zurück und will nochmal Israel erobern. Und da sieht er jetzt, wird er jetzt finden, dass das Römische Reich da mit dem König, mit dem Antichristen verbündet ist, weil die Angst haben, dass der das, und das ist eine reale Angst, dass der König des Nordens Israel vereinnahmen will. Und jetzt sind also diese drei Mächte, der Messias, der falsche Messias, der Antichrist und das Römische Reich, schon da in Hamagenon zur Schlacht zusammen und denken, jetzt müssen wir gegen König des Nordens, der jetzt da irgendwo zwischen Ägypten und Israel herum irrt, kämpfen. Und dann wird genau in dem Zeitpunkt der Herr Jesus erscheinen. Und dann werden die nicht den römischen, den König des Nordens bekämpfen, sondern den Herrn Jesus mit seinen Heeren. Und er wird sie, wie wir das hier lesen, vernichten. Und dann ist der König des Nordens noch da. Und der wird dann, das wird zwar alles hier nicht berichtet, aber in Daniel 11, da wird geschrieben, er wird auf den Bergen Israels zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Das wird kurz nachher sein, sodass innerhalb kürzester Zeit alle Feinde Israels vernichtet sind. Und der Herr dann, nach Matthäus 25, auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, um alle Nationen zu richten und auch Israel dann seinen Platz zu geben, das heißt dem gläubigen Überrest, der ihm zukommt. Das wird hier zwar nicht beschrieben, sondern nur das Reich als solches. Kapitel 20 ist ja übrigens der einzige Teil des Wortes Gottes, wo eben die 1000 Jahre voll beschrieben werden, in denen der Herr Jesus herrscht. Wir haben das noch gar nicht auf unserem Plan an die Wand. Das war Kapitel 20. Bleiben wir mal, das 1000-jährige Reich und das Gericht der Toten. Und wir sehen dann, nachdem in Kapitel 19 der Antichrist, der das römische Tier vernichtet ist, das haben wir in Vers 19, und dann der falsche Prophet, das ist auch niemand anders als der Antichrist. Das ist nicht eine andere Person, sondern das ist nur eine andere Bezeichnung für den Antichristen, denn sonst würde der hier ja gar nicht aufkommen, oder aber das Römische Reich würde nicht da sein. Das sind die beiden großen Mächte hier. Der König des Nordens, ja, das weiß, wer weiß das, wer das ist, nicht? Das ist eine Macht im Norden Israels, die ein Feind, die Frage wird gerade hier zurechtgestellt, aber keiner kann es genau sagen, nicht? Es ist eine Macht im Norden des Landes Israel, die ganz, wie damals war das Assyrien, wird deshalb auch manchmal der Assyrer genannt im Alten Testament, kommt ja hier nicht vor, der aber ganz böse Absichten gegen Israel hat, aber das assyrische Reich, das wird heute teilweise von Türkei eingenommen, Osttürkei, von Nordsyrien, vom West-Irak, teilweise vielleicht sogar Iran. Das ist diese Gegend, das ist das Reich des Königs des Nordens, des Assyrers gewesen. Und wir sehen, dass das heute zwar auch alle untereinander nicht einig sind, nicht? Das ist also gar kein einzelnes Reich, aber eins haben sie alle gemeinsam, sind alle gegen Israel. Nicht? Das ist schon da, diese absolute Vernichtungswille gegenüber Israel. Bloß es ist kein Reich des Nordens als solches erkennbar, denn der Irak geht viel zu weit nach Osten und Türkei ist nur ist also der Bereich, wo Türkei, Syrien und Irak zusammenstoßen, wenn man da einen großen Kreis sieht. Das war früher Assyrien nicht. Aber was das nun genau sein wird, das wissen wir nicht. Man muss nur noch einen Unterschied machen, dass der wahre König des Nordens, der im äußersten Norden ist, Russland, erst nach dem Beginn des Tausendjährigen Reiches, das lesen wir aber hier nicht, das lesen wir in Hesekiel 34, dass die dann erst kommen werden. Und dann haben wir hier eben, nachdem dann das Tier, das Haupt des Römischen Reiches, der Antichrist vernichtet sind, lebendig in den Feuersee, Vernichtung heißt also nicht Auslöschung, sondern ihre Macht beraubt. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und dann sehen wir in Vers Kapitel 20 zwei Dinge. Erstens, dass der Satan gebunden wird. Vers 1 und folgende. 1000 Jahre. Und dass er in den Abgrund geschlossen wird und dann werden, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und danach muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Und dann wird Gericht gehalten. Und dann wird in Vers 4 am Ende nochmal gesagt, sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Und dann heißt es in Vers 5 nochmal, und die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, das sind also die Ungläubigen, die übrigen der Toten. Bis vor dem tausendjährigen Reich sind alle Gläubigen, die bis dahin gewesen sind, auferweckt. Die letzten sind die Märtyrer der Drangsalzeit. Vers 4. Das ist die erste Auferstehung. Das heißt, vor dem tausendjährigen Reich, wenn die Märtyrer der Drangsalzeit als letzte auferweckt werden, das ist die letzte Phase der ersten Auferstehung. Der Anfang war der Herr Jesus, 1. Korinther 15, Erstling Christus, sodann die, die ihm angehören bei seiner Ankunft, das war die Entrückung, wo wir, wenn unsere heimgegangenen Lieben, auch dazu gehören. Und jetzt bei der Erscheinung des Herrn werden alle die, die in der Drangsalzeit, während die Versammlung und die Gläubigen des Alten Testaments schon im Himmel sind, die werden dann danach auferweckt, die gestorben sind, die drei Märtyrer. Und dann sind alle Gläubigen im Himmel sozusagen, alle. Und dann leben nur noch Ungläubige und in den Gräbern nur noch Ungläubige. Und die werden am Ende des tausendjährigen Reiches auferweckt zur Auferstehung des Gerichts. Das wird auch eine Auferstehung sein, aber keine des Lebens, sondern zum Gericht. Und dann werden diese 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan nochmal aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Wir sehen daran auch eine Weisheit Gottes. Warum lässt Gott den Herrn Jesus 1000 Jahre herrschen? Und wir wissen, was das aus Jesaja, nicht? Wenn da die Natur sich völlig regenerieren und völlig erneuern wird, wie im Garten Eden praktisch, nicht? Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, nicht? Manche lachen darüber. Ich weiß noch, dass ich vor Jahrzehnten in Wuppertal im Zoo eine Reklame gemacht wurde mit einem Riesenplakat. Da sah man nur ein riesiges Raubtiergebiss und ein bisschen von dem Kopf, dass man sehen konnte, dass das ein Riesenpanda war. Und ihr wisst ja, der lebt nur von Bambus, nicht? Von ganz speziellem Bambus und da auch nur den Sprossen davon. Der hat Zähne, also solche Eckzähne, nicht? Und die sah man auf dem Bild und dann schob er sich genüsslich so einen Bambus rein. Es gibt heute schon Raubtiere und Bär ist ohne Zweifel ein Raubtier, nicht? Das Gebiss macht es ihnen deutlich. Die heute von nichts anderem leben als Bambus. Das ist überhaupt gar kein so eine Besonderheit. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Es ist zwar für den Löwen etwas Besonderes und für uns, die wir nur was anderes gewöhnt sind, aber für Gott ist das überhaupt kein Problem. Er zeigt uns an den Panda. Die können auch von Bambus leben und auch von Stroh, wenn es drauf ankommt. Nicht? Aber es wird eben eine Friedenszeit sein, wie sie niemals gewesen ist auf der ganzen Erde. Es wird eine Wohlstandszeit sein, wie sie niemals gewesen ist für alle Menschen. Es wird eine Zeit der Gerechtigkeit sein, wie sie niemals existiert hat. 1000 Jahre lang, das ist eine lange Zeit. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und es wird keine Verführung geben von außen. Es wird keine Welt geben, wie wir heute, wenn wir gleich rauskommen, wieder durch die Stadt fahren. Die Welt umgibt uns nicht. Die böse, verführerische Welt. Satan wird gebunden sein und wird keine Agenten mehr haben, nicht? Unterhaltungsindustrie und was alles. Wird alles nicht mehr sein. Friede unter der Herrschaft und keinem wird etwas fehlen. 1000 Jahre. Und warum lässt Gott dann den Satan nochmal wieder frei? Ich glaube, dass Gott auf der einen Seite damit zeigen will, dass er in diesen 1000 Jahren der Menschheit, wir sind dann ja schon nicht mehr da, zeigen will, seht mal, so hätte es eigentlich die ganze Zeit auf der Erde sein können, wenn ihr mir gehorcht hättet von Anfang an. Wenn Adam nicht gesagt hätte, oder Eva, wir wollen die Frucht essen. Ungehorsam. Ihr hättet es die ganze Zeit so haben können. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie es aufgrund der Erlösung sein kann, wenn Satan keine Macht ausübt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist auch, dass er zeigen wird, dass der Herr Jesus, der von den Menschen damals vor 2000 Jahren so verworfen und verachtet worden ist. Und der heute so, darf ich mal sagen, bildlich mit Füßen getreten wird in dieser Welt. Ist doch so. Dass er 1000 Jahre das Vorrecht haben wird, als der einzige König der Könige anerkannt und auch verehrt zu werden. Das wird sein in den 1000 Jahren. Da werden alle Menschen, jedes Knie wird sich dann vor ihm beugen. Wir tun es ja jetzt schon. Aber dann werden alle Knie sich freiwillig vor ihm beugen. Oder auch mit innerlichem Druck, äußerlich nicht. Und trotzdem, diese drei Dinge sind, dass Gott seinem Sohn auch Recht widerfahren lässt. Trotzdem wird es so sein, dass Gott sagt so. Und am Ende will ich euch mal etwas zeigen. Jetzt lasse ich den Satan, über den ich verfügen kann, weil ich Gott bin, wieder los. Und dann werdet ihr sehen, dass auch 1000 Jahre optimaler Verhältnisse in der Welt, ohne jeden Störungsfaktor, nicht einen Menschen verbessern können. Sondern sobald der Satan wieder losgelassen wird, wird er alle die, die sich nicht ehrlich bekehrt haben, die Ungläubigen, wird er alle wieder auf seine Seite ziehen. Gegen Gott. Für das Gleiche, bloß nicht mit zwei Personen, sondern mit Millionen Personen wahrscheinlich passieren, was am Anfang der Schöpfung passiert hat. Das heißt, Satan wird sich nicht ändern und der Mensch auch nicht, wenn er sich nicht bekehrt. Das ist die letzte Botschaft Gottes, bevor der Vorhang fällt und die alte Welt vergeht, im Brande aufgelöst wird, das Gericht über die Toten erfolgt, was wir am Ende von Kapitel 20 haben. Und dann der neue Zustand, der ewige Zustand kommt in Kapitel 21. Man sieht also, es geht hier wirklich bis in die Ewigkeit hinein. Weiter als alle Propheten des Alten Testamentes. Wir haben noch erst das Gericht der Toten, den großen weißen Thron, wo alle die erscheinen, die den Herrn Jesus nicht angenommen haben. Und dann auch das erfüllen werden, was in Philipper 2 steht, dass jedes Knie sich beugen wird. Dann wird kein Knie mehr steif bleiben. Wir tun es jetzt schon. Im tausendjährigen Reich werden es alle Menschen auf der Erde tun. Tun sie es nicht, ob sie gläubig sind oder nicht, dann werden sie gerichtet. Aber dann werden auch die, die es in ihrem Leben nie getan haben. Das wird ja die Erde, die himmlischen, die irdischen und die unterirdischen, sagt Philipper 2, Vers 10. Oder Vers 11, das sind auch die Ungläubigen. Sie werden alle, keiner kommt daran vorbei. Dass die Gerechtigkeit lässt Gott dem Herrn Jesus auch widerfahren. Dass keiner sich an ihm vorbeischleichen kann. Das möchte vielleicht dann jemand tun. Ich habe nichts mit Jesus zu tun. Dann wird er mit ihm konfrontiert. Da könnte ich mir vorstellen, dass mancher sich an ihm dann gar nicht mehr großschneuzig an ihm vorbeischleichen möchte. Das geht nicht. Man kommt nicht an ihm vorbei. Entweder jetzt in Gnade ihn annehmen und ewige Freude haben, jetzt schon, oder aber jetzt nichts von ihm wissen wollen, du kommst nicht an ihm vorbei. Einmal wirst du dich gezwungenermaßen vor ihm beugen, aber dann nur, um dein ewiges Gericht zu empfangen. Gott ist gnädig, Gott ist Liebe, aber Gott ist auch Licht. Gott ist gnädig, aber er ist auch gerecht und heilig und lässt sich nicht mit sich spotten. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das wird als letztes zum letzten Mal vor dem großen weißen Thron offenbar nicht, dass Gott nicht mit sich spotten lässt. Möchte keiner hier bei uns sein heute, der meint, er könnte sich da drin vorbei mogeln. Hier auf der Erde kann man mogeln vor Gott nicht mehr. Aber man braucht es auch nicht, der sieht ja jetzt schon dein Herz nicht, du willst es bloß nicht wahrhaben. Komm zu ihm, bekenne deine Schuld. O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Das waren alle Worte, die der arme Zöllner sagte und er ging gerechtfertigt hinaus, weil er es ehrlich gemeint hat. Wenn das alles vorbei wird, ewiges Verderben für die Ungläubigen, dann fährt Kapitel 21 ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das ist die Ewigkeit. Ein neuer Himmel, das neue Jerusalem, das ist die Gemeinde, die Versammlung Gottes, die Wohnung Gottes. Kommt aus dem Himmel herab von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Nach 1000 Jahren noch so frisch wie am ersten Tage. Kein Alter mehr und kein Altern und keine Runzel oder Flecken oder etwas dergleichen. Und dann wird trotzdem gesagt, Gott wird nicht nur jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das ist die jetzige Zeit. Und trotzdem wird hier nochmal gesagt, Vers 6b, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Man würde sagen, das passt ja hier überhaupt nicht hin. Aber das Evangelium, das wird uns angesichts der Ewigkeit hier nochmal zugerufen. Wer will, nur wer will, der nehme das Wasser des Lebens vom Herrn Jesus umsonst. Dann wird das neue Jerusalem beschrieben. Das ist eine ganze Sache für sich, auf die wir im Einzelnen nicht eingehen können. Ab Vers 9, das ist aber noch wichtig, ein Rückblick auf das tausendjährige Reich ist. Wir haben das ja in der Offenbarung mehrmals gesehen, dass erst ein Überblick gegeben wird, der sehr weit in die Zukunft geht, und dann so eine Art Rückschau mit Zoom-Effekt. Und das haben wir hier in Vers 9 auch. Und zwar ganz einfach darum, weil in der Ewigkeit es keine Tag und keine Nacht mehr gibt. Aber hier steht, dass bei Nacht die Tore nicht geschlossen werden. Also gibt es noch Nacht. Also muss das noch in dieser Schöpfung sein. In der Ewigkeit gibt es auch keine Nationen mehr. Da gibt es nur noch Menschen. Aber keine Nationen mehr. Nur noch Erlöste und Unerlöste. Aber keine Völker mehr. Aber hier steht, dass die Nationen wandeln im Lichte dieser Stadt. Und daran sieht man, dass sich ab Vers 9 bis zum Ende des Kapitels 21 ein Rückblick auf das tausendjährige Reich sind. Das ist wichtig zum Verständnis. Und dann kommt Kapitel 22 sozusagen die Schlussworte. Die ersten 5 Verse sind noch ein Anschluss und auch ein Übergang von Kapitel 21 bis auf die Ewigkeit. Und dann wird der Abschluss ab Vers 6 gegeben, wo es dann heißt, dreimal siehe, ich komme bald. Kapitel 22, Vers 7. Und siehe, ich komme bald. Dann folgt die Ermunterung, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Wir haben sie ein wenig im Überblick betrachtet, die Worte der Weissagung dieses Buches. Und da wird uns zugerufen, glückselig, wenn du sie bewahrst, wenn sie in deinem Herzen einen festen Platz haben, weil sie dir zeigen, dass du nicht ein Christ für dieses Leben geworden bist, das auch, sondern für die Ewigkeit, dass du nicht ein Christ geworden bist, um dich selbst zu retten, sondern zur Ehre des Herrn Jesus und zur Verherrlichung Gottes. Und das alles, das geht mit einem deutlich, wenn wir dieses Buch der Weissagung, der Offenbarung lesen. Vers 12 sagt er zum zweiten Male, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Jetzt bezieht sich dieses siehe, ich komme bald wohl nicht auf das Kommen zur Entrückung der Gläubigen, denn dann gibt es keinen Lohn und keine Kronen, sondern die gibt es erst, wenn wir bei der Erscheinung, die hängt mit dem Lohn zusammen, ich komme und mein Lohn mit mir. Sodass hier auch auf die Erscheinung des Herrn Bezug genommen wird, von der Paulus sagt in 2. Timotheus 4, am Ende seines Lebens, alle, die Krone der Gerechtigkeit liegt für mich bereit, das ist der Lohn. Aber nicht nur für mich, sondern auch für alle, die seine Erscheinung lieb haben. Und das ist das Herrn. Wenn wir das Kommen des Herrn lieb haben, weil wir wissen, dass wir dann aus dieser Welt in die Herrlichkeit des Vaterhauses aufgenommen werden, dann dürfen wir wissen, dass wir die Erscheinung auch lieben, weil dann der Herr Jesus hier, wie wir gesehen haben, auch auf der Erde in dieser Welt zu seinem Recht kommt. Da, wo er bisher verachtet und verworfen war, da wird er anerkannt werden. Und das ist etwas für Gott, den Gerechten, etwas sehr Wichtiges. Und dass auch wir, die wir hier die Schmach des Christus vielleicht ein bisschen mitgetragen haben, wenn die Leute uns verspottet haben, dass wir dann nach 2. Thessalonicher 1 mit Christus verherrlicht werden. Dann wird er bewundert werden in denen, die geglaubt haben. Und das heißt nichts anderes, als dass dann die Menschen auf der Erde, die den Herrn Jesus sehen werden, wenn er mit uns erscheint, sagen werden, ach, das sind die, die wir so verachtet haben, die wir so verspottet haben. Die sind jetzt auf der höchsten Ehre mit dem Herrn Jesus vereint. Das wird er uns auch geben. dass wir nicht nur, der Herr wird nicht von dieser Erde Abschied nehmen als der Verworfene, sondern als der Verherrlichte. Und wir genauso, wir werden auch nicht diese Welt verlassen und nur immer daran denken, die Welt hat ihn und uns verworfen. Wenn man ein bisschen treu dem Herrn folgen will, spürt man das alle nicht. Wie sie dann spöttisch lachen, nicht? Oder sogar, wie jetzt ein Bruder in Göttingen, wenn Vorträge hält, man ihn dann verachtet als Fundamentalisten. Das ist die Schmach des Christus, nicht? Die müssen wir auf uns nehmen. Aber dabei wird es nicht bleiben. Es wird einmal kommen, dass diese Welt uns, nicht die gleichen Menschen, die Gläubigen, die mit dem Herrn erscheinen, bewundern wird dafür, dass sie an den Herrn Jesus geglaubt haben. Das wird Gott uns auch zuteil werden lassen. Gott ist gerecht. Und deshalb ist das auch so wichtig und mein Lohn mit mir. Und dann kommt zum Schluss in Vers 20 noch einmal, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und dann ist die Antwort von uns, den Gläubigen, Amen, ja, so sei es. Komm, Herr Jesus. So dürfen wir dieses Buch beschließen mit dem Bewusstsein, dass es unser Verlangen und unser Kenntnis der Wiederkunft des Herrn verstärkt und dass wir auch das erfahren, was in 2. Petrus 1 über das prophetische Wort gesagt wird, nicht? Dass das prophetische Wort als eine Lampe an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Hier haben wir den Morgenstern ja noch einmal, nicht? In Vers 16. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, Anfang und Ende, der glänzende Morgenstern. Das ist unser Herr. Der kommt nicht, wenn der Tag anbricht, sondern vorher, in der Nacht. Wir sind jetzt in der Nacht. Und das Ende wird sich zeigen, ankündigen, wenn der Morgenstern aufgeht und der Herr kommt, um uns heimzuholen. Aber wenn der Morgenstern in unseren Herzen aufgehen soll, dann heißt das, dass die Erwartung dieses Morgensterns in unseren Herzen lebendig ist. Das möchte er gerne. Und so endet dieses Buch mit dem Wunsch, Amen, komm Herr Jesus, aber noch nicht ganz. Das allerletzte ist der Wunsch des Heiligen Geistes, Gottes selbst, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Jeder, der dazugehört, alle Heiligen, das sind nicht besondere Christen, das sind wir alle. Heilige und Geliebte sind die alle Gläubigen in von dem Augenblick an, wo sie an den Herrn Jesus glauben. Wir sind geheiligt durch den Heiligen Geist und deshalb Heilige in unserer Stellung vor Gott. In der Praxis müssen wir bekennen, leider nicht immer, oft sehr wenig. Aber der Herr Jesus sieht uns so. Er sagt, ihr seid meine Heiligen, sonst könnte ich euch gar nicht akzeptieren. Ich habe euch dazu gemacht, Heiligung des Geistes, geheiligt durch Jesus Christus. Und jetzt seid ihr meine Heiligen und denen wünsche ich und gebe ich und reiche da meine Gnade jeden Tag. Ja, und was ist mit den Ungläubigen? Auch das wird noch erwähnt im Vers 17. Noch einmal. Da wird nochmal gesagt, zurückgehen wir jetzt, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und jetzt kommt das Evangelium, nochmal wieder. Wenn auch nicht ganz an letzter Stelle, da denkt er an die Seinen, aber doch kurz davor. Wer will, wenn er dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. So ist unser Gott. Der sagt uns alles im Voraus. Das Gute wie das Schlechte. Der sagt genau, was jeden erwartet. Wenn du an mich glaubst, sagt er, ewige Herrlichkeit. Bei mir im Vaterhaus. Glaubst du nicht? Ewig verloren. Ewig fern von Gott, wo das Weinen und Zähneknirschen ist, wo das Feuer nicht erlischt, wo der Wurm nicht stirbt. Das sind ja grausige Ausdrücke über das, was man überhaupt nicht ausdrücken kann. Ewige Pein, die in erster Linie darin bestehen wird, da habe ich keine Zweifel dran, dass die Leute unaufhörlich schreien werden, nicht, ach, hätte ich doch, wird keiner sagen. Die werden alle sagen, ich wusste es und wollte nicht. Das sind die schlimmsten Selbstvorwürfe, die man sich machen kann, dass man etwas von dem Leben, dass man etwas gewusst hat, aber nicht gewollt hat. Und jetzt, dass die Folgen davon tragen muss. Aber dies wird ewig sein. Entschuldigt, dass ich das so drastisch und deutlich sage. Es ist, weil Gott es sagt. und zugleich sagt, das ist nicht eine Vorbestimmung, sondern der Weg wird hier gezeigt. Wer da will, komme und nehme das Wasser des Lebens, Jesus Christus, umsonst. Möchte es uns allen so ergehen, dass wir dieses Wasser reichlich trinken, damit unser Durst ewig gestillt wird, wie der Herr Jesus es dieser armen Frau am Brunnen von Sichar gesagt hat.